Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Katechismus. Beschäftigen wir uns hier jeden Dienstag mit der Feier des christlichen Mysteriums, mit den Sakramenten und mit dem, was ihre Grundlage ist. Mein Name ist André Stiefenhofer und zu Gast zu diesem Thema haben wir auch heute wieder Herrn Dekan Ludwig Gschwind. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Wir sind zurzeit dabei zu erforschen, was denn die Liturgie ist, was genau man unter Liturgie versteht. Und wir sind momentan bei dem Punkt angelangt, wann wird die Liturgie gefeiert, die liturgische Zeit, darum geht es zurzeit. Wir sind im Katechismus der katholischen Kirche auf der Seite 329 angelangt, bei dem Artikel 1164. Und genau mit diesem Artikel werden wir nun die Betrachtung zur Feier des christlichen Mysteriums fortsetzen. Sie, liebe Zuhörer, sind herzlich eingeladen, ebenfalls den Katechismus zur Hand zu nehmen auf der Seite 329. Das Volk Gottes hat seit dem mosaischen Gesetz im Zusammenhang mit dem Pascha bestimmte Festtage gekannt, um der erstaunenswerten Taten des rettenden Gottes zu gedenken, ihm für sie zu danken, die Erinnerung an sie wachzuhalten und die neuen Generationen zu lehren, ihr Verhalten nach ihnen zu richten. In der Zeit der Kirche, zwischen dem schon ein für alle Mal vollbrachten Pascha Christi und seiner Vollendung im Reich Gottes, ist die an bestimmten Festtagen gefeierte Liturgie ganz durch die Neuartigkeit des Mysteriums Christi geprägt.
Also man schaut hier zunächst einmal zurück auf die Zeit des jüdischen Volkes. Das jüdische Volk, das ja bis zum heutigen Tag seine Feste feiert. Man darf nie vergessen, dass das jüdische Volk durch die Jahrhunderte hindurch, trotz seiner Zerstreuung, sich so erhalten konnte, lag sicher daran, dass es zum einen den Sabbat gehalten hat und zum anderen, dass es seine jüdischen Feste gefeiert hat. Höhepunkt immer Pascha, aber dann ebenso das Laubhüttenfest. Man kann heute noch die jüdischen Häuser erkennen daran, dass sie ihr Dachgeschoss besonders ausgebaut haben, um das Laubhüttenfest feiern zu können. Und so sind zum Beispiel das Wochenfest ein Vorläufer unseres Pfingstfestes. Das wird ja manchmal vergessen, dass das Pfingstfest einen Vorläufer hat, nämlich das Wochenfest zur Erinnerung an die Freude über das Gesetz, das Gott dem Volk Israel die 10 Gebote gegeben hat. Das hängt mit Pfingsten zusammen. Also diese Feste werden vom jüdischen Volk bis zum heutigen Tag begangen. Und auch wir haben unsere Feste, das ist vor allen Dingen natürlich Pascha, Ostern und dann Pfingsten und dann das Fest der Geburt Christi.
Und auch diese Feste helfen also, dass ja unser Glaube gefestigt wird und uns durch die Zeiten hilft. Also feste Strukturen sind ganz wichtig.
Ungeheuer. Also das ganze Jahr ist ja durchformt von kirchlichen Festen. Selbst wenn jemand dem Christentum fernsteht, er wird immer wieder daran erinnert. Denken Sie nur an Weihnachten. Die ganze Welt feiert Weihnachten mit. Man kann natürlich manchmal da boshaft anmerken, das ist ein reiner Geschenkerummel. Aber auf der anderen Seite lebt auch dieser Geschenkerummel nur davon, dass Gott uns das größte Geschenk gemacht hat in seinem Sohn.
Jetzt steht hier ja auch, dass diese gefeierte Liturgie ganz durch die Neuartigkeit des Mysteriums Christi geprägt ist. Was ist denn so neuartig daran?
Dass Gottes Sohn Mensch geworden ist und dass Gottes Sohn uns die Bedeutung dessen erschließt, was das Alte Testament schon vorausbildet.
Ja, also das ist sozusagen das, was wir jetzt noch auf diese jüdischen Traditionen draufsetzen. Also wir setzen noch eins drauf.
Ja, das wird es. Manche Dinge werden ja noch schöner und größer.
Gut, gehen wir weiter im Text des Katechismus. Wenn die Kirche das Mysterium Christi feiert, ist in ihrem Beten immer wieder ein Wort zu hören. Heute. In Entsprechung zum Gebet, das der Herr sie gelehrt hat und zum Ruf des Heiligen Geistes. Dieses Heute des lebendigen Gottes, in das der Mensch einzutreten berufen ist, ist die Stunde des Pascha Jesu, das die ganze Geschichte durchzieht und trägt. Das Leben hat sich auf alle Wesen ausgebreitet und alle sind von einem großen Licht erfüllt. Der Aufgang der Aufgänge dringt ins Weltall ein, und der, der schon vor dem Morgenstern und vor den Gestirnen da war, unsterblich und unendlich, der große Christus strahlt auf alle Wesen heller als die Sonne. Für uns, die an ihn glauben, bricht deshalb ein langer, ewiger, lichter Tag an, der nie ein Ende hat, das mystische Pascha.
Also hier wird Hippolyt zitiert. Dieser Hippolyt, das ist eine ganz interessante Gestalt, dieser Hippolyt, dem verdanken wir ja den zweiten Kanon, den wir häufig bei der Heiligen Messe beten. Und dieser Hippolyt war ein römischer Priester, ein hochgelehrter Mann, und er wäre zu gerne Papst geworden. Er war ein großer Liturge, ein blitzgescheiter Mann, aber das Volk von Rom hat ihn nicht zum Papst gewählt. Das hat ihn todunglücklich gemacht, und er war dann der erste Gegenpapst. Er hat sich nicht damit abfinden können, dass er nicht Papst geworden ist. Aber es hat dann später eine Versöhnung gegeben. Er ist wieder zurückgekehrt, und er gehört zu den Heiligen. Interessanterweise feiert die Kirche ihn zusammen mit dem Papst, gegen den er da damals den Aufstand gemacht hat. Da hat die Kirche immer wieder auch einen Humor. Aber wenn die Kirche das Mysterium Christi feiert, heißt es da, hören wir immer das Heute. Ja, wir werden wirklich hineingenommen in das Heute. Bei Gott gibt es ja keine Vergangenheit und Zukunft. Gott ist das Heute. Und wenn wir die Mysterien feiern, dann werden wir ganz hineingenommen in dieses Heute. Unser tägliches Brot gib uns heute. Auf das wird dann hingewiesen im Text. Dieses Heute des lebendigen Gottes, in das der Mensch einzutreten berufen ist, ist die Stunde des Pascha Jesu, also des Leidens, des Sterbens und Auferstehung. Und das prägt die ganze Geschichte, das prägt die Liturgie. Immer wieder werden wir in dieses Pascha-Mysterium hineingenommen.
Also die liturgische Zeit, das ist das Heute, das Hier und Jetzt.
Ja.
In den vorausgehenden Abschnitten, das finde ich relativ interessant, war ja sehr viel von der Vergangenheit und von immer Wiederkehrendem die Rede, eben auch von den Traditionen. Widerspricht das jetzt nicht diesem Heute? Ich meine, es wird ja gesagt, achtet auf das Heute, und die Kirche feiert das Mysterium Christi im Heute und im Jetzt. Warum dann diese Tradition? Warum das immer Wiederkehrende? Das Heute ist doch jetzt da und dann vorbei.
Ja, aber die Vergangenheit geht immer mit.
Das heißt, auch die Vergangenheit ist in diesem Heute mit eingeschlossen.
Ja, sicher.
Das klingt ein bisschen paradox, wenn das jetzt... Ich meine, man kann ja nicht gleich jetzt leben und in der Vergangenheit.
Ja, bei Gott gibt es ja keine Vergangenheit. Und das ist also, da sind wir also ganz nah bei Gott, wenn wir die Mysterien feiern.
Das heißt, wir versuchen dann eben auch, ja, Gottes Zeitbegriff zu verstehen durch dieses Heute und die Traditionen, durch dieses Miteinander. Gut, gehen wir weiter im Text. Im Katechismus der katholischen Kirche befinden wir uns auf Seite 330. Wir beschäftigen uns heute und ja, zurzeit mit der Frage, wann wird die Liturgie gefeiert? Wir gehen also tiefer in das Geheimnis der Liturgie hinein. Der Tag des Herrn ist der nächste Abschnitt überschrieben. Aus apostolischer Überlieferung, die ihren Ursprung auf den Auferstehungstag Christi zurückführt, feiert die Kirche Christi das Pascha-Mysterium jeweils am achten Tage, der deshalb mit Recht Tag des Herrn oder Herrentag genannt wird. Der Tag der Auferstehung des Herrn ist zugleich der erste Tag der Woche, das Gedenken an den ersten Schöpfungstag und der achte Tag, an dem Christus nach seiner Ruhe des großen Sabbats den Tag anbrechen lässt, den der Herr gemacht, den Tag, der keinen Abend kennt. Das Mahl des Herrn ist sein Zentrum, denn da begegnet die ganze Gemeinschaft der Gläubigen dem auferstandenen Herrn, der sie zu seinem Festmahl einlädt. Der Tag des Herrn, der Tag der Auferstehung, der Tag der Christen, ist unser Tag. Er wird Tag des Herrn genannt, denn an diesem Tag des Herrn ist der Herr als Sieger zum Vater aufgestiegen. Wenn die Heiden ihn Tag der Sonne nennen, bekennen auch wir das gerne. Denn heute ist das Licht der Welt aufgegangen, heute ist die Sonne der Gerechtigkeit erschienen, deren Strahlen das Heil bringen. Das ist ein Zitat von Hieronymus.
Der Sonntag. Um den Sonntag geht es hier, Tag des Herrn, erster Tag der Woche. Mit der Kalenderreform vor einer Reihe von Jahren, in den Anfang der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts, kam eine Kalenderreform, wo der Sonntag zum siebten Tag erklärt worden ist. Und der erste Tag ist jetzt der Montag. Kardinal Höffner hat damals gesagt, das verändert Bewusstsein. Und er hat eigentlich recht gehabt. Das hat die UNO damals so angeordnet und die Staaten haben dem zugestimmt. Aber unser christliches Verständnis ist, dass der Sonntag der erste Tag der Woche ist. In der Liturgie, da beten wir das ja auch, erster Tag der Woche. Aber bereits unsere Kinder verstehen das nicht mehr. Für sie geht die Woche am Montag an und man spricht ja auch nur noch vom Wochenende. Samstag, Sonntag ist das Wochenende, Montag ist der Wochenanfang. Aber für uns Christen ist der Sonntag. Der Sonntag, der Tag des Herrn, er ist der Beginn der Woche, der erste Tag der Woche, aber auch zugleich der achte Tag, der Tag der Vollendung.
Nun sind in diesem Text ja auch recht viele Metaphern gebraucht, über die man, ja, manche sind relativ auf den ersten Blick verständlich, wie zum Beispiel das Mahl des Herrn. Aber es sind doch andere Metaphern, die jetzt nicht so auf den ersten Blick einleuchten. Zum Beispiel der Tag, der keinen Abend kennt. Warum kennt der Tag des Herrn keinen Abend?
Ja, das ist der Tag der Vollendung. Das ist also der Tag, der endlos sozusagen weitergeht, der in die Ewigkeit hineinreicht. Das hängt jetzt wieder mit dem Heute zusammen.
Und der Tag, den der Herr gemacht, heißt das, Christus hat ihn durch seine Auferstehung überhaupt ins Leben gerufen oder bedeutet das noch mehr?
Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Das ist ja, weil das einfach der Tag der Vollendung ist. Das ist das Größte. Der Tag des Herrn, der Sonntag. Der Sonntag, der Tag der Auferstehung, das ist das, was hineinreicht in die Ewigkeit.
Der Sonntag ist der Tag schlechthin, an dem die Gläubigen zur liturgischen Versammlung zusammenkommen, um das Wort Gottes zu hören, an der Eucharistiefeier teilzunehmen und so des Leidens, der Auferstehung und der Herrlichkeit des Herrn Jesus zu gedenken und Gott Dank zu sagen, der sie wiedergeboren hat zu lebendiger Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wenn wir, o Christus, über die Wunder nachsingen, die an diesem Sonntag deiner heiligen Auferstehung sich ereigneten, sagen wir, gesegnet ist der Sonntag, denn an ihm geschah der Beginn der Schöpfung, das Heil der Welt, die Erneuerung des Menschengeschlechts. An ihm freuten sich der Himmel und die Erde und wurde das ganze Weltall von Licht erfüllt. Gesegnet ist der Sonntag, denn an ihm wurden die Pforten des Paradieses geöffnet, damit Adam und alle Verbannten ohne Bangen in es eintreten.
Ja, hier wird zum einen natürlich zurückgeblendet an den Anfang der Schöpfung, an den ersten Schöpfungstag, der Sonntag, der erste Tag der Woche, der erste Tag der Schöpfung und dann zum anderen der Tag der Auferstehung, an dem, wo die Pforten des Paradieses geöffnet werden. Das ist ja dieses Bild, das die Ostkirche sehr stark hat mit der Auferstehung, wo man so richtig sehen kann, wie diejenigen, die vor Christus gelebt haben, endlich in den Himmel dürfen.
Es ist auch ein strahlender Tag, das wird hier auch nochmal ganz deutlich gemacht. Es ist ein großer Festtag, den man eben als Christ auch nicht versäumen sollte. Und das ist ja heute auch nicht mehr so oft spürbar, dass die Leute das als Festtag verstehen.
Ja, man muss daran denken, die ersten Jahrhunderte war ja der Sonntag kein freier Tag. Das war also nicht so, dass das Römische Reich am Sonntag einen freien Tag hatte, sondern die Christen, die sind in aller Frühe aufgestanden, um an der Eucharistie teilzunehmen, die ja nicht nur eine halbe Stunde gedauert hat, sondern sich so 2 Stunden hingestreckt hat, und sind dann vom Gottesdienst weg an ihre Arbeit gegangen. Der Sonntag war ein Arbeitstag. Erst Kaiser Konstantin der Große hat 321 den Sonntag zum Feiertag erklärt. Seit dieser Zeit, seit 321, sind wir im Genuss eines freien Tages. Und Heutzutage wird es ja oft zu wenig geschätzt. Dieser freie Tag, dieses Aufatmen, das uns gegeben ist, hat ja immer wieder Tendenzen gegeben, den Sonntag abzuschaffen. Aber man ist darauf gekommen, dass der Mensch sowas braucht, so einen Tag der Erholung, der Entspannung. Das jüdische Volk hat es im Sabbat immer gehabt, aber andere Völker hatten das nicht so. Zum Beispiel in der Französischen Revolution, da wollte man ja auf ein 10-Tage-System gehen, von 7 Tagen auf 10 Tage. Und da ist der Sonntag auch ein paar Jahre unter den Tisch gefallen und da hat man dann irgendeinen Tag zum freien Tag erklärt. Und das hat sich als nicht gut herausgestellt. Ebenso hat man das in Russland nach der Oktoberrevolution gemacht. Hat man auch gedacht, man könnte auf diese christliche, auf diesen christlichen Rhythmus, christlich-jüdischen Rhythmus verzichten und hat dann auch die Erfahrung gemacht, dass das für den Menschen nicht gut ist. Also der Sonntag ist so wichtig und wir sind gegenwärtig wieder in der Gefahr, dass wir aus ökonomischen Gründen den Sonntag bereit sind zu opfern.
Gut, also der Sonntag auch als wichtiger Biorhythmus, Ruhetag sozusagen für den Körper und natürlich die geistlichen Impulse, die gehen dann noch ganz, ganz, ganz viele Schritte weiter. Den Sonntag sollte man sich zumindest den Vormittag für die Heilige Messe auf jeden Fall reservieren. Wir gehen weiter im Text vom Tag des Herrn, vom Sonntag, gehen wir nun ins liturgische Jahr, also auch die liturgische Zeit ist wieder das Thema, also wann die Liturgie gefeiert wird. Und so wird sie eben nicht nur an Tagen gefeiert, sondern eben auch das ganze Jahre über. Und da lesen wir nun weiter auf Seite 331 im Katechismus der katholischen Kirche. Die neue Zeit der Auferstehung erfüllt vom österlichen Triduum als ihrer Lichtquelle her das ganze liturgische Jahr mit ihrer Klarheit. Das Jahr wird vor und nach den drei österlichen Tagen Schritt für Schritt durch die Liturgie verklärt. Es ist wirklich ein Gnadenjahr des Herrn. Die Ökonomie des Heiles ist in der Zeit am Werk, aber seitdem sie im Paschal Jesu vollendet und der Heilige Geist ausgegossen wurde, ist das Ende der Geschichte als Vorgeschmack bereits vorweggenommen und das Reich Gottes tritt in unsere Zeit ein.
Also hier ist wieder mit anderen Worten das Heute verdeutlicht, dass wir immer in dieses Heute hineingenommen worden werden. Es ist ein Gnadenjahr des Herrn. Wir gehen ja so das ganze Jahr hindurch, wenn Sie die Zeit, also die österliche Zeit, dann die Zeit nach Pfingsten. Die evangelische Kirche, die zählt Sonntage nach Trinitatis, die hat sogar noch den lateinischen Ausdruck. Sonntage nach dem Dreifaltigkeitsfest. Also das geht dann hin bis dann zum Advent. Bis zum Advent, mit dem Advent beginnt das Kirchenjahr. Nicht mit Neujahr. Unser Neujahr ist eigentlich der erste Adventssonntag. Und dann geht es hinein in die Weihnachtszeit. Die Weihnachtszeit und dann die Fastenzeit. Also da, so ist das ganze Jahr durchgeformt und wir werden sozusagen immer in die ganzen Mysterien neu eingeführt, wiederholen, es lebt alles wieder neu auf und es wird uns alles bewusst, was uns der Herr schenkt.
So, als Kind hatte ich auch immer das Gefühl, ja, Advent, da ist viel los und bis Pfingsten und nach Pfingsten ist eigentlich gar nichts mehr los im Kirchenjahr. Trügt dieser Eindruck?
Na, nichts los, das kann man auch nicht gerade sagen. Also da kommt ja dann zum Beispiel das Fest Maria Himmelfahrt. Das ist ja auch wieder glänzend. Also nach Pfingsten, da kommt dann zuerst noch Fronleichnam ist ja immer auch ein Höhepunkt. Obwohl das jetzt ein bisschen darunter leidet, bei uns in Bayern jedenfalls, weil da das Fronleichnamsfest in diese Pfingstferien hineinfällt. Das leidet da etwas. Aber dann geht's weiter, wenn Sie dann zum Beispiel denken an Maria Himmelfahrt. Das ist ja wieder ein ganz großer Höhepunkt. Und dann, ja, also es muss ja nicht immer Höhepunkte geben. Es gibt ja auch manchmal Zeiten, wo es einfach so geruhsam weitergeht.
Genau, und es muss ja, ist ja wie im echten Leben, manchmal strengt man sich einfach sehr an, manchmal fühlt man sich sehr euphorisch und dann geht's wieder eine Zeit lang einfach nur so im Alltag dahin. Abschnitt 1169 auf der Seite 331 im Katechismus der katholischen Kirche. Liebe Zuhörer, wenn Sie erst jetzt eingeschaltet haben, wir widmen uns heute wieder wie jeden Dienstag dem Feier des christlichen Mysteriums und die Sakramente und die Grundlage und wir beschäftigen uns nun wieder tiefer mit der Liturgie, sind gerade beim liturgischen Jahr und gehen jetzt eben auf Ostern zu. Ostern ist deshalb nicht einfach ein Fest unter anderen, sondern das Fest der Feste, die Feier der Feiern, so wie die Eucharistie das Sakrament der Sakramente ist, also das große Sakrament. Der heilige Athanasius nennt das Osterfest den großen Sonntag, so wie die heilige Woche im Osten die große Woche genannt wird. Das Mysterium der Auferstehung, worin Christus den Tod besiegt hat, durchdringt unsere alte Zeit mit seiner mächtigen Kraft, bis alles Christus unterworfen sein wird.
Ja, also die Ostkirche spricht von der großen Woche, wir sprechen ja von der heiligen Woche. Also die Woche, die Karwoche mit ihren Höhepunkten, Gründonnerstag, Karfreitag und dann Ostersonntag, dieses heilige Triduum, das nennen wir ja auch heilige Woche. Also da gibt es keinen so großen Unterschied. Ja, da heißt so, wie die heilige Woche im Osten die große Woche genannt wird. Die Ostkirche, die ist im Feiern ja schon noch größer wie wir und der heilige Athanasius, der da zitiert wird, das ist ja ein Heiliger, der sehr viel durchgemacht hat und dem wir sehr viel zu verdanken haben. Der musste ja 7-mal von seiner Diözese ist er verbannt worden und einmal kam er sogar bis nach Trier bei seiner Verbannung. Und der hat vom Osten her das Mönchtum zu uns gebracht. Das würde dann hinführen zum heiligen Martin und solchen Dingen. Also der heilige Athanasius, das war ein sehr kämpferischer Mann, der die Verteidigung von wahrer Gott und wahrer Mensch ganz klar damals in dieser Zeit verteidigt hat und natürlich auch für das Osterfest eingetreten ist. Aber das war nicht so umstritten, da ging es dann eher ums Datum.
Es folgt nun ein Abschnitt, der noch ein bisschen eine historische Information darüber darstellt, wieso Ostern sich da befindet, also im Jahreskreis, wo es jetzt ist. Auf dem Konzil von Nicäa im Jahr 325 einigten sich alle Kirchen darauf, dass das christliche Pascha am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond, dem 14. Nisan, gefeiert werden soll. Die 1582 im Westen vorgenommene Kalenderreform, der nach dem Papst Gregor dem 13. benannte gregorianische Kalender, hat zu einer Verschiebung von mehreren Tagen gegenüber dem östlichen Kalender geführt. Die Kirchen des Westens und des Ostens suchen heute ein Einvernehmen, damit sie das Hochfest der Auferstehung des Herrn wieder am selben Tag feiern können.
Also die Ostkirche hat bis zum heutigen Tag den julianischen Kalender, der also auf Gaius Julius Caesar zurückgeht, während im 16. Jahrhundert Papst Gregor der 13. seine Kalenderreform durchgeführt hat, weil es ja das im Lauf der Zeit sich so stark verschoben hat. Das wäre jetzt ein eigenes Kapitel. Das hat ja lange gedauert, das hat auch bei uns lange gedauert, bis der gregorianische Kalender von den evangelischen Christen angenommen worden ist. Das hat bis ins 18. Jahrhundert hineingedauert. Bei uns haben manche Städte wie Augsburg zum Beispiel, haben zwei verschiedene Kalender gehabt. Das waren dann die Wirtschaftsfachleute, die Kaufleute, die drauf gedrungen haben, man möchte endlich einmal einen einheitlichen Kalender bringen. In Schweden hat es lange gedauert zum Beispiel, bis die den gregorianischen Kalender angenommen haben, weil das halt ein katholischer Kalender, weil die Idee von einem Papst gekommen ist. Deshalb hat es so lange gedauert und in Russland bis heute der julianische Kalender. Und im Osten überhaupt. Und da haben wir dann die Differenzen immer mit den Hochfesten. Dass zum Beispiel eben Ostern manchmal 14 Tage später bei denen erst gefeiert wird wie bei uns. Und da arbeitet man gegenwärtig dran, dass man endlich einmal da zu einer einheitlichen Linie kommt. Aber da sieht man schon, wie schwierig manches ist. So sind eigentlich Kleinigkeiten. Und man weiß ja inzwischen, dass sich das im Laufe der Zeit immer verschiebt und dass man da mal eine Korrektur dann irgendwann bringen muss.
Ja, Ostern also als der Höhepunkt des liturgischen Jahres. Und jetzt geht es zum Schluss nochmal auf das liturgische Jahr allgemein ein im Artikel 1171 auf der Seite 332 im Katechismus der katholischen Kirche. Das liturgische Jahr ist die Ausfaltung der verschiedenen Aspekte des einen Pascha-Mysteriums. Dies gilt besonders für den um das Mysterium der Inkarnation angelegten Festkreis, Verkündigung, Weihnachten, Epiphanie, der des Beginns unseres Heiles gedenkt und uns die Erstlingsfrüchte des Pascha-Mysteriums mitteilt. Das ist genau die Zeit, von der ich vorhin gesagt habe, da ist was los.
Ja, natürlich, das ist die dichteste Zeit. Aber da haben wir natürlich auch die Schwierigkeit, dass man das jetzt mit dem 13. Januar abbrechen lässt und nicht die 40 Tage durch das hält. Also da wird sicher noch einmal ein Korrekturbedarf sein, weil auch die Psychologie des Menschen da ein bisschen gegen Puristen ist, würde ich sagen.
Also der Biorhythmus ist wieder sozusagen dagegen.
Ja, die 40 Tage sind, das ist gar nicht so aus der Luft gegriffen. Die Psychologie und was weiß ich alles kommen immer mehr zu der Überzeugung, dass hier uralte Bedürfnisse auch im Menschen da sind, zum Beispiel Fastenzeit. Das Fasten, das haben wir ja zum Teil so vernachlässigt. Und jetzt wird es über Gesundheitsapostel uns wieder nahegebracht.
Radio Horeb mit der Sendung Katechismus, die Feier des christlichen Mysteriums, die Sakramente. Heute ist unser Thema das liturgische Jahr, die liturgische Zeit, wann wird Liturgie gefeiert? Dazu haben wir zu Gast wieder Herrn Dekan Ludwig Gschwind. Herr Dekan, wir haben gerade sozusagen den Höhepunkt des liturgischen Jahres behandelt, nämlich Verkündigung, Weihnachten, Epiphanie, diese Zeitraum, in dem auch die Fastenzeit eben drin ist und die Zeit, über die ich vorhin gesagt habe, dass mir als Kind es so vorkam, als ob da was los ist und im Rest des Kirchenjahres ist nichts los. Jetzt kommen wir aber zu einem Punkt im Kirchenjahr, in dem eben etwas unauffälliger auch etwas los ist, nämlich die heiligen Gedächtnisse im liturgischen Jahr. Auf der Seite 332 im Katechismus der katholischen Kirche. Bei der Feier dieses Jahreskreises der Mysterien Christi verehrt die Heilige Kirche mit besonderer Liebe Maria, die selige Gottesgebärerin, die durch ein unzerreißbares Band mit dem Heilswerk ihres Sohnes verbunden ist. In ihr bewundert und preist sie die erhabenste Frucht der Erlösung. In ihr schaut sie wie in einem reinen Bilde mit Freuden an, was sie ganz zu sein wünscht und hofft.
Ja, das ist also etwas Großartiges, wie Maria immer wieder im Lauf des Kirchenjahres uns sozusagen begleitet. Gerade jetzt im September haben wir ja die Feste Maria Geburt, Maria Namen, dann kommt der Oktober mit dem Rosenkranzfest. Immer wieder begegnen wir der Mutter Gottes im November Maria Opferung oder Maria in unsere liebe Frau in Jerusalem. Dann natürlich der 8. Dezember. Es ist ewig schade, dass wir diesen Feiertag in Deutschland, in Bayern verloren haben. Denn das ist Maria unbefleckte Empfängnis, das ist schon immer ein Höhepunkt auch gewesen im Advent, da wo wir Maria in besonderer Weise mit Maria durch den Advent gehen. Also so ist das ganze Jahr eigentlich durchflochten. Wir haben diese Tage davon gesprochen mit einigen Mitbrüdern. Wenn man daran denkt, der 15. August, wie viele Menschen das in Bewegung bringt. Wie viele waren in Altötting, bei uns im Dekanat allein in 6 Pfarreien Lichterprozessionen mit jeweils über 100 Leuten, mehrere 100 Leute oft. Also was da in Bewegung gerät an solchen Tagen und wo man aufschaut zur Mutter des Herrn und sich von ihr wieder neu an der Hand nehmen lässt, Und sie führt uns ja immerhin zu Jesus. Das wird ja manchmal völlig übersehen von denen, die also nicht katholisch sind. Die sagen, ja, ihr mit eurer Marienverehrung. Aber Maria führt immerhin zu Jesus.
Abschnitt 1173. Wenn sie im Jahreskreis das Gedächtnis der Märtyrer und der anderen Heiligen feiert, verkündet die Kirche das Pascha-Mysterium in denen, die mit Christus gelitten haben und mit ihm verherrlicht sind. Sie stellt den Gläubigen ihr Beispiel vor Augen, das alle durch Christus zum Vater zieht, und sie erfleht um ihre Verdienste willen die Wohltaten Gottes.
Ja, also hier werden zunächst die Märtyrer genannt, und die Märtyrer sind auch diejenigen, die als Erste verehrt worden sind in den Katakomben. Da wurden dann immer Gedenktage gefeiert, dieser Blutzeugen, die für Christus ihr Leben hingegeben haben, zur Ermutigung auch für diejenigen, die überlebt haben und die unter vielen Prüfungen ihren Glauben bekannt haben. Heilige, die also durch ihr Leben Christus bezeugt haben. Die Märtyrer, die Blutzeugen, das waren immer sozusagen die Ersten. Aber dann kommen diejenigen, die der erste Heiliggesprochene, so in einem regelrechten Prozess war ja der heilige Ulrich, der Bischof von Augsburg im 10. Jahrhundert. Das war der Erste, der in einem ordentlichen Verfahren. Vorher war es ja so, dass die Leute gesagt haben, das ist ein Heiliger. Wir haben jetzt ja so etwas Ähnliches erlebt mit Papst Johannes Paul II., wo die Leute sofort gerufen haben, das ist ein Heiliger. Santo subito haben sie gerufen. Den muss man sofort heilig sprechen. Das ist ein Heiliger gewesen. Der ist jetzt bei Gott im Himmel. Der ist ein Fürsprecher für uns. Man muss da natürlich da immer ein bisschen vorsichtig sein, was die Leute so gleich als Heiligen verehren wollen. Ich kann mich noch gut erinnern, als damals John F. Kennedy dem Attentat zum Opfer gefallen ist, hat unser tief frommer Geschichtsprofessor gesagt, die Kirche ist halt immer so furchtbar langsam mit ihren Heiligsprechungen. Das dauert ja Jahrzehnte, Jahrhunderte, bis da einer heilig gesprochen wird. Den John F. Kennedy, wenn es den jetzt gleich heilig sprechen würden, das würde der Kirche einen wahnsinnigen Impuls geben. Was man nachher dann so alles erfahren hat, da wäre man ja sauber reingesaust. Also da muss man schon ein bisschen Obacht geben. Ich meine, das Verfahren der Heiligsprechungen ist sicher ein sehr kluges von der Kirche, dass sie da nicht immer gleich und sofort und so schnell das tut.
Ja, wir Katholiken haben ja an jedem Tag fast einen Heiligen, dem wir gedenken, aber ich frage jetzt doch mal für unsere evangelischen Mitchristen oder vielleicht für evangelische Zuhörer, die das Ganze jetzt vielleicht ein bisschen befremdet, doch ist das nicht sehr menschenzentriert, wenn wir da jetzt jeden Tag einen Heiligen haben?
Das sind immer wieder, jeder Heilige zeigt uns, dass man Jesus nachfolgen kann. Jeder Heilige ist für uns ein Impulsgeber. Also ich meine, da könnte man ja jeden Tag irgendein Wort von, also das kommt jetzt darauf an, in welchem Jahrhundert so ein Heiliger gelebt hat, aber etwas ist immer da, wo uns einen neuen Impuls gibt. Und wenn Sie einen evangelischen Kalender haben, ich habe auch einen evangelischen Kalender auf meinem Schreibtisch liegen, da ist auch jeden Tag jemand dort, jemand, den man vorbildhaft anschauen kann. Ob das Zinzendorf ist oder Mitarbeiter von Zinzendorf oder also alles Mögliche. Schauen Sie, wenn Sie daran denken, dass zum Beispiel Melanchthon, Luther von den Evangelischen aus sehr hoch eingeschätzt werden oder jetzt in jüngster Zeit Bonhoeffer und andere Widerstandskämpfer. Also da meine ich, die sind dabei, das zu entdecken wieder, wie wichtig das auch ist, dass man auf Menschen schaut, die aus dem Glauben gelebt haben. Ich denke an den Löhe zum Beispiel, den Pastor Löhe. Ich denke an Bodelschwing. Das waren doch großartige Menschen. Oder Florence Nightingale. Also Sie könnten jetzt da viele aufzählen, wo die evangelischen Christen ganz hoch verehren und auf die auch schauen. Da hat irgendjemand jetzt eine Aufstellung gemacht, wie evangelische Kirchen, welchen Namen sie haben. Da gibt es also in Bayern eine ganze Reihe Kirchen, die zum Beispiel nach Paul Gerhard benannt sind, nach Gustav Adolf. Jetzt der Gustav Adolf, den täten wir wieder nicht so hoch einordnen. Das wäre also gerade so, wenn wir den Tilly heilig gesprochen hätten, obwohl der Tilly ein tief frommer Mann war.
Ja, also Gustav Adolf, der Schwedenkönig im 30-jährigen Krieg, als kleine Erklärung zu den, für die Hörer vielleicht.
Ja, ja, König Gustav Adolf, der ist damals von Schweden heruntergekommen, um die Protestanten zu unterstützen. Die haben damals, der Kaiser hat sozusagen alle protestantischen Gebiete wieder fest in seiner Hand gehabt. Und da griff dann Gustav Adolf ein und trat auf die Seite der Protestanten. Er war ja Protestant und kam dann bis nach Süddeutschland, bis vor die Tore Münchens.
Also einen kleinen geschichtlichen Exkurs gemacht. Es ging eigentlich nur darum, dass die Heiligen eben Vorbilder sind, dass wir sozusagen dieses tägliche Vorbild vor Augen haben und dass sich eben auch in diesen Jahreskreis dann mit einfügt, in dem Jahreskreis, in dem wir ja dann eben auch unsere Erlösung feiern, durch das ganze Jahr hindurch mit dem großen Fest. Ja gut, das war für heute unsere Sendung über die Feier des christlichen Mysteriums. Weiter geht es bei uns hier nächste Woche wieder mit Dekan Ludwig Gschwind. Dann werden wir uns dem Liturgie des Stundengebetes widmen und eben auch der Frage, wo wird die Liturgie gefeiert? Wir gehen also weiter im Katechismus der katholischen Kirche. Für heute bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen, Herr Dekan.
Ja, bitte, bitte.
Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Wir hören uns dann wieder in einer Woche. Ja, liebe Zuhörer von Radio Horeb, ich darf Ihnen noch den kleinen Hinweis geben. Wenn Sie diese Sendung nochmals hören wollen, dann können Sie sie sich gerne bestellen bei unserem CD-Dienst, vielleicht gegen eine kleine Spende. Dieser CD-Dienst ist ab morgen wieder für Sie da, von 9 bis 12 und von 13 bis 18 Uhr morgen unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 20 oder schreiben Sie eine E-Mail an cd-dienst@horeb.org. Es verabschiedet sich André Stiefenhofer.